Ela, du weißt natürlich, dass wir die Diensthunde kürzlich schon hatten bei uns.
Ja, selbstverständlich. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Was waren es nochmal für Diensthunde?
Das war Datenspeicherspürhund und Mantrailer.
Genau, und heute reden wir über die Zucht und den Ankauf von Diensthunden. Und deswegen ist der Daniel hier. Hallo.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da
danke.
Bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Wir starten natürlich auch bei dir mit der 110-Frage, der Team-110-Frage. Mhm. Und wenn du einverstanden wärst, würde Ela beginnen.
Ja.
Okay, nenne eine Sache, die du am liebsten machst.
Ja, definitiv mich mit den Hunden beschäftigen.
Ein Ort, wo du gerne bist.
Ja, zu Hause auf der Terrasse.
Und eine Sache, auf die du null Bock hast?
Definitiv Auto waschen.
Guck mal, das ging schnell, so haben wir dich schon sehr gut kennengelernt, Daniel. Du kommst vom LAFP und zwar in Schloss Holte.
Stuckenbrock.
Richtig.
Super. Elas Lieblingsstandort in Nordrhein-Westfalen.
Den sie nicht aussprechen kann.
Aber gerade hat es doch ganz gut funktioniert. Ja. Dezernat 14, Diensthundewesen. Seit 2003 bist du bei der Polizei und seit 2016 beim Thema Diensthunde angekommen.
Ja, genau, das ist richtig.
Und darüber sprechen wir heute. Und es macht eigentlich Sinn soweit, dass da auch hinter den Kulissen was passiert mit den Diensthunden. Man weiß es nur nicht so richtig und es ist ja auch wichtig, dass es da Menschen gibt, die sich damit befassen. Was machst du da im Wesentlichen?
Also aktuell ist es so, dass ich auf der Führungsstelle im Dezernat 14 sitze und im Prinzip im Hintergrund alle Belange des Dezernats mit steuere und strukturiere. Das heißt, die Kollegen aus dem Einsatzbereich, den wir haben, da hatte da hier vom Mantrailing-Sachbereich im Prinzip ja schon Kollegen hier, die haben ja auch Bedarfe wie Fahrzeuge, da müssen dann gewisse Klamotten auch einfach mal beschafft werden, die Dienstpläne müssen gestaltet werden, das liegt bei uns. Andersrum steuern wir aber auch die komplette Fortbildung, das heißt die zentrale Fortbildung für die Polizei NRW. Da sind natürlich auch die Diensthundführer mit drunter abgefasst, die müssen ja verschiedene Lehrgänge über das Jahr besuchen und die da Bedarfe haben, die müssen irgendwo einsortiert werden und das ist ein ganzen Lehrgangsplan, den stellen wir halt auch auf und sorgen dafür, dass die Teilnehmer dann auch ihre Plätze bekommen. Und zu guter Letzt, weswegen ich auch heute hier bin, die Zucht, die ja bei uns so eine ganz einzigartige Geschichte eigentlich ist für Polizeien im gesamten Bundesgebiet. Die hat natürlich auch gewisse Bedarfe, da müssen Sachen beschafft werden, da müssen Gebäude vorgehalten werden, da muss Personal im Prinzip verwaltet werden und das machen wir auch mit von der Führungsstelle aus.
Jetzt hast du gesagt, Polizeien im ganzen Bundesgebiet? Mhm. Ah, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre nur für NRW.
Nein, also das ist... Da habe ich mich vielleicht gerade falsch ausgedrückt. Wir sind natürlich
kein Problem, da reitet Ela gerne drauf rum.
Für die Polizei NRW. Aber was ein besonderer Stand ist, wir sind halt die einzige Polizei im gesamten Bundesgebiet, die eine landeseigene Zucht haben. Also das gibt es ansonsten nirgendwo. Die Bundeswehr hat noch eine Zucht, das ist aber jetzt ja keine Polizei in dem Sinne. Mhm. Und deswegen haben wir schon einen gewissen Sonderstatus und auch regelmäßige Kontakte mit den anderen Polizeien der Länder und geben auch regelmäßig durchaus immer mal Welpen in andere Polizeibehörden und also auch jetzt, ich sag mal, ganze Bundesländer, die dann regelmäßig bei uns immer mal anfragen.
Wahnsinn, okay. Aber ihr gebt da auch nur die guten Welpen ab.
Ja, natürlich, nein.
Mit die besten.
Was ist denn da wichtig beim Thema Zucht eigentlich für euch aus Polizeisicht?
Ja, gibt's verschiedenste Faktoren. Für uns ist natürlich super wichtig, dass wir gesunde Tiere haben und dass wir natürlich Tiere haben, die für unsere Aufgaben auch wirklich gut geeignet sind. Und da hat sich jetzt gerade über die letzten Jahre immer mehr rauskristallisiert, dass wenn man selber züchtet, also sehr früh da einfach schon dran ist, das geht ja damit los, wie verpaare ich jetzt überhaupt zwei Hunde, um dann nachher Welpen rauszuziehen? Also was will ich da für Potenziale rausgewinnen? Dass die Gesundheit natürlich da schon vorgeplant werden kann, einfach weil ich die Elterntiere entsprechend ja schon sichten kann und auch im Vorfeld testen kann. Und dass ich einen Diensthund ab seiner ersten Schritte im Leben, also sobald der Wurf gefallen ist, eigentlich schon begleiten kann, beobachten kann, fördern kann, gezielt vorbereiten kann. Und das geht dann wirklich in der Wurfkiste schon los und geht dann ja bis zur schließlichen Zertifizierung als Diensthund, was viele Fehlerquellen im Vorfeld einfach ausmerzt.
Ja, ich habe auf dem Gelände hier in Selm noch kein Hunde, sagt man Gehege?
Nee. Zwinger.
Ja, ich wollte gerade sagen. Nein.
Gehege das ist, klingt
das
netter,
ist,
ne?
Ist keine Blaulicht 110 hier Doppelbingo-Frage gewesen, die ich nicht beantworten konnte. Aber ihr müsst die ja irgendwo dann auch tatsächlich einfach dann haben.
Genau, und deswegen, diese Zwinger. Deswegen sind wir am Standort in Schloss Holte-Stukenbrock, also im tiefsten Ostwestfalen. Da sitzt schon ja, historisch gewachsen ja, das Diensthundwesen seit mehreren Jahrzehnten. Da ist auch die Logistik entsprechend verhaftet. Also da haben wir eine landeseigene große zentrale Zwingeranlage. Wir haben unsere Zuchtzwinger da hinten, wir haben unsere Trainingsgebäude da. Und ja, da wird dann halt entsprechend auch der Einsatzbereich mit vorgehalten, sodass wir innerhalb des LAFP an dem Standort ein ja, gesonderter Standort fürs Diensthundwesen sind.
Wahnsinn, ne? Also, dass das alles so in der eigenen Hand liegt und das ist schon, ja, wenn das nur NRW macht, schon was ganz Besonderes. Welche Rolle spielt denn generell das Diensthundwesen bei der Polizei?
Ja, ich würde mal sagen, das kommt immer so ein bisschen auf den Betrachtungswinkel auch an. In vielen Bereichen sind wir natürlich die Einsatzunterstützung für die Kollegen, die, ich sage jetzt mal, die Kernarbeit eigentlich machen, wenn wir jetzt die ermittelnden Kommissariate nehmen. Die leisten ja, sag mal, verschiedenste Vorarbeiten, kommen dann irgendwann zu dem Schluss, dass sie sagen, boah, hier müssen wir mal eine Durchsuchung anberaumen. Und das weiß ich noch aus meiner eigenen Zeit als Rauschgiftspürhundführer. Dann kommt man an so ein Einfamilienhaus, was idealerweise von unten bis oben einfach voll gefropft ist mit Möbeln und allen möglichen ja, Gedöns und teilweise auch leider Unrat. Und dann stehen die Kollegen natürlich bei der Durchsuchung da und sagen, ja, wenn wir das jetzt händisch machen müssen, dann sind wir 2 Wochen beschäftigt, selbst mit einer Hundertschaft. So ein Diensthund kann da aber eine sehr hervorragende Einsatzunterstützung liefern und da war oder ist man selber immer wieder verwundert, in was für einem Chaos sie sich dann doch recht schnell zurechtfinden und ja, den wichtigen Gegenstand finden, der dann nachher auch als Beweis erheblich ist, um so ein Verfahren abschließen zu können.
Und verwundert war bis gerade eben wahrscheinlich auch der eine oder die andere, dass das wirklich auch polizeiintern so passiert. Ne? Also weil man hätte ja jetzt auch vermuten können, ihr kauft die irgendwo an. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, was, oder? Musst du uns korrigieren, Daniel, wenn das alle schon wussten, nur wir die einzigen beiden waren. Aber das finde ich jetzt schon irgendwie relativ überraschend, dass das auch in Polizeihänden ist.
Ja, also es ist ein Anteil. Wir können aufgrund des Bedarfs, den wir alleine in Nordrhein-Westfalen haben, also wir haben über 360 Hunde regelmäßig so im Stand. Und die müssen natürlich auch immer mal wieder durchgetauscht werden, weil die einfach altern, so wie wir Menschen auch. Und das heißt, wir haben immer ein paar Abgänge dabei, wir haben immer ein paar perspektivische Bedarfe, dass halt Nachersatz nachrücken muss. Aber es gibt natürlich auch die, die nicht planbar sind. Also es kann auch immer mal sein, dass ein Hund sich im Dienst verletzt oder einfach erkrankt und deswegen halt aus dem Dienst genommen werden muss. Und dann steht der Kollege oder die Kollegin da und braucht natürlich zügig wieder einen Diensthund. Die können dann nicht unbedingt warten, dass sie einen Welpen über einen gewissen Zeitraum, 1 bis 2 Jahre, erst wieder an den Dienst ranführen. Die müssen da schneller hinkommen. Und da sind wir durchaus immer noch in der Phase, dass wir natürlich auch Hunde vom freien Markt zukaufen müssen. Das macht auch immer mal wieder Sinn zwischendurch. Und deswegen haben wir so einen, ja, ich sag mal, gewissen Mix aus landeseigener Zucht und natürlich dem Zukauf vom privaten Markt.
Aber da habt ihr auch wahrscheinlich eure Partner, Partnerinnen oder eure Wege, wo ihr dann unterwegs seid. Ihr werdet ja wahrscheinlich da auch mit Sinn und Verstand reingehen.
Das hat viel mit Erfahrungswerten zu tun. Das ist natürlich, wenn ich einen Züchter habe oder auch, ich sage jetzt mal, Privatpersonen habe, wo ich einfach weiß, da kriege ich immer gesunde Tiere und die werden auch entsprechend nach Tierschutzrecht konform gehalten und werden vielleicht sogar gezielt schon ein bisschen gut vorbereitet in den Bereichen. Dann macht das ja mehr Sinn, da ein Tier zuzukaufen, als jetzt
bei eBay vielleicht irgendwo.
Wenn ich da überhaupt keinen Hintergrund zu habe. Ja. Ne? Nichtsdestotrotz haben wir aber auch immer mal wieder, dass zum Beispiel Tierheime oder Tierschutzorganisationen irgendwo Tiere aufnehmen mussten, weil die aus einer schlechten Haltung gekommen sind, dann nicht so richtig wissen, wohin damit. Und erfahrene Diensthundführer und Trainer, die dann die Kontakte schon mal haben, sichten die vor und sagen, ja, da ist ein Potenzial hinter, nehmen sich der Sache dann an und wenn das dann, ich sag mal, gut funktioniert, dann ist es auch möglich, dass solche also Hunde zum Diensthund nahe werden.
Die nicht aus der kleinen, wie hast du gesagt, Wurfkiste?
Genau.
Ja, nicht aus dem Gehege, das haben wir schon gelernt. Ja.
Ist aber durchaus, muss man mal sagen, häufig halt einfach schwieriger, weil ja, das ist auch wieder so am Beispiel Mensch, wenn man da irgend so ein Persönchen hat, das ich sag mal, das erste Drittel des Lebens so überhaupt keine Struktur erfahren hat, ist es schwierig, denjenigen wieder in irgendeine Bahn zu bringen. Und genauso ist es mit den Hunden halt auch. Also wenn ich das früh begleiten kann, macht es uns das im Endeffekt einfacher und ist auch eigentlich immer schöner für das Tier.
Ja, ihr habt doch auch einen Hund, Ela, in Gummersbach.
Ja, nicht nur einen.
Genau. Weißt du denn, wo die alle herkommen eigentlich? Wusstest du das bis heute?
Dass die vom Land auch sein können. Ja, sicher. Ich wusste das.
Okay, nächste Frage.
Ich glaube, das wissen viele Kollegen tatsächlich. Aber du willst ja Polizeipräsident werden, du musst nicht alles wissen.
Nein,
deswegen sind wir ja hier, du sollst ja auch noch lernen.
Wollte gerade sagen.
Ne? Wäre ja langweilig, wenn du alles wüsstest. Gibt es bestimmte Rassen, die besonders geeignet sind für den Polizeidienst?
Bezogen jetzt auf die Polizei NRW, weil das habe ich eben schon gesagt, so die Polizeien machen alle so ein bisschen ihr eigenes Ding und haben auch unterschiedliche Bedarfsprofile, was jetzt das Bundesgebiet angeht.
Bleiben wir bei uns. Ne?
Für uns ist das so, dass wir eigentlich die schäferhundtypischen Rassen, also den belgischen Schäferhund, den holländischen Schäferhund und den deutschen Schäferhund, mehr so im Fokus haben. Das sind die, die auch eigentlich deutlich am meisten vorkommen. Am meisten der belgische Schäferhund, den züchten wir ja auch selber. Aber die haben sich einfach über die Jahre durchgesetzt, aufgrund der Arbeitsmotivation, aufgrund der Physis. Das hat auch damit zu tun, dass bei uns ja der größte Teil der Hunde dual verwendet wird. Das heißt, die sind in der Regel erstmal Schutzhund. Und wenn sie dann ihre Prüfung haben und geeignet sind, kommt noch eine Spürhundqualifikation drauf. Reine Spürhunde haben wir eigentlich nur bei uns beim LFP, was so die Mentrailer, die Brandmittelspürhunde und die Leichenspürhunde angeht. Alle anderen sind dann immer in einem gewissen Mix vorhanden. Und ja, da hat sich das einfach angeboten, bei dem Mali oder bei dem Herder oder auch bei dem deutschen Schäferhund zu bleiben.
Und die Malis sind die super hübschen, finde ich. Die mag ich immer total gerne.
Ich sage nochmal, einmal Mali, immer Mali, dann will man auch nichts anderes mehr.
Aber ist halt nicht für jedermann was, ne?
Ja.
Die müssen ja bestimmte Kriterien erfüllen, als Welpe oder auch als Junghund. Was kannst du denn da besonders nennen? Also mir würde jetzt einfallen, ein ganz großer Spieltrieb wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Also das ist ein super wichtiger Punkt. Also die müssen eine sehr hohe Motivation haben, von sich aus einfach zu arbeiten. Und
im besten Fall wie die Menschen, ne? Auch bei der Polizei.
Ja, das wäre auch sehr gut, wenn das Ganze so ein bisschen intrinsisch motiviert ist. ja, und das ist so der Grundstein mit zusammen mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein. Also das ist auch sehr wichtig. Das ist einfach ein Charakterzug. Das kann man jetzt auch nicht großartig antrainieren. Mhm. Und so Charakterstärken sind einfach wichtig, um sich nachher den verschiedenen Gegebenheiten im Polizeidienst auch fair einfach stellen zu können. Sonst würde man die Tiere auch überfordern. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen achten wir da einfach drauf, dass die schon ein gutes Potenzial mitbringen. Und ja, neben dem Spieltrieb, der natürlich auch, ich sag mal, für die ganze Spürarbeit super wichtig ist, aber auch für die Schutzdiensteinsätze wichtig ist, weil wir arbeiten ja erstmal im Kleinen, bevor wir dann nachher in die großen Lagen auch im Training reingehen, dass das Ganze mit einer positiven Motivation einfach verstärkt wird. Ist dann natürlich auch der Faktor Umweltsicherheit einfach super wichtig. Also jeder Privatmann kennt das wahrscheinlich, dass es Hunde gibt, die schon mal Probleme haben, wenn sie auf einmal auf dem glatten Boden laufen müssen oder wenn eine Treppe so Gitterrostböden hat und Löcher hat, dass sie da nicht gerne drüber gehen oder vielleicht auch gar nicht drüber gehen. Und wir müssen halt sehr flexibel im Einsatz arbeiten können. Da können wir auch nicht immer so abtimen, wo wir jetzt gerade hoch müssen. Also eigene Erfahrung als Spürhundführer, irgend so eine Hühnerleiter oben aufs Dachgeschoss und dann muss man da oben mit dem Hund spüren und nachher auch irgendwie wieder runterkommen. Mhm. Und dann muss der natürlich, ich sag jetzt mal, einfach sicher sein, was Höhe angeht, was Bodenbelege angeht, was auch das Klettern angeht, was auch Tragen und sowas angeht.
War das einer deiner kuriosesten Einsätze mit der Hühnerleiter?
Nicht kuriosesten, aber da bin ich wirklich, das war noch relativ am Anfang, als ich oben war, super glücklich, dass ich da angekommen bin. Der 40 Kilo Rüde hat da fleißig rumgespürt und dann stand ich, habe durch dieses Loch 3 Meter in die Tiefe geguckt und du kommst nicht
runter. Genau, das ist meistens schwieriger.
Da musste man sich erstmal überlegen, wie man den Heile unten wieder ankommt, aber ja, der alte Mann hat das damals dann auch sehr gut mit mir zusammen gemacht.
Wie süß, der alte Mann.
Und ja, so lernt man dann halt auch mit jedem Einsatz ein bisschen was dazu. Nicht nur der Hund, auch der Mensch.
Ja, ich wollte sagen, also manche Dinge kann ich mir vorstellen, die könnt ihr ja gar nicht trainieren. Also man kann viel trainieren wahrscheinlich,
genau.
Aber so eine Hühnerleiter wird wahrscheinlich selten dann im Rollenspiel dabei sein.
Wir versuchen natürlich in vielen Trainings, gerade in den ich sag mal, späteren Praxislagen, wenn so die Basics gesetzt sind, viele Erfahrungen aus den Einsätzen einfach
zu reproduzieren. Ah, okay, also nach deinem Hühnerleiter-Einsatz ist die auch mit dabei.
Wenn man dann sowas hatte und dann sind genau diese Geschichten, die nehmen dann auch Einfluss auch auf die Lehrgänge in der zentralen Fortbildung, wo man einfach sagt, achtet mal auf die und die Geschichte, dass der Hund sich zum Beispiel auch vernünftig tragen lässt, dass er auch ein Geschirr vernünftig trägt, dass er das akzeptiert, dass er vielleicht auch mal übergeben wird an einen Kollegen, dass man sich auch mal mit Problemstellungen auseinandersetzt, dass man auf halben Höhen arbeiten muss oder vielleicht auf so einem Balkon, der irgendwo drüber hängt, wo man den Hund erstmal irgendwie an eine Stelle kriegen muss, die gar nicht so frei zugänglich ist, um da arbeiten zu können. Und ja, das setzen wir dann halt auch in unserem Training regelmäßig um.
Und welche Prüfungen oder Tests müssen die Hunde denn machen? Vielleicht kannst du da grob erzählen, dass die dann ja letztendlich als Diensthund rausgehen.
Ja, das fängt relativ früh an. Also wenn wir so einen Wurf zum Beispiel liegen haben und in der Wurfkiste gucken wir eigentlich schon drauf, wie so die ersten Verhalten sind. Wenn dann so diese ganzen sensorischen und motorischen Geschichten stimmig sind und auch von der Entwicklung sich passend, ich sage jetzt mal, ausgestalten, geht's auch nachher schon in die ersten kleinen spielerischen Tests rein. Also sobald die Welpen mobil sind, sich selber bewegen können, haben wir verschiedene Untergründe vorbereitet, wir haben Hell-Dunkel-Wechsel vorbereitet, dann haben wir mal so kleine Hindernisse wie, ich sag mal, so Flattervorhänge, ob die sich da halt selber durchbewegen, das bewerten wir dann schon dementsprechend. Da kann man auch gucken, ob man einzelne Tiere vielleicht fördern müsste, ob das geht oder ob man da vielleicht schon aussortieren müsste, weil einfach doch nicht das Potenzial vorhanden ist. Und das summiert sich dann auf bis hin nachher so grob zum 12. bis 14. Lebensmonat. Da gibt's so die erste richtige Zertifizierung. Da gucken wir einmal drauf, ob der Hund über diese Grundlagen an Umweltsicherheit, Spielmotivation, aber auch Aggressionsbereitschaft verfügt, weil er muss sich ja nachher auch mit einem polizeilichen Gegenüber eventuell mal auseinandersetzen, was sich ja ein bisschen aggressiver den Kollegen überzeigt. Und wenn das bestanden ist, geht es eigentlich in die gezielte Vorbereitung zum Schutzhund. Da müssen die Kollegen dann zusammen mit ihrem Hund als Team eine Zertifizierung nochmal ablegen, weil auch das ist ja wichtig. Also darf ja nicht nur der Hund funktionieren, sondern auch die Hundeführerin oder der Hundeführer muss ja mit dem Hund zusammen agieren können.
Das wäre natürlich ideal, ja.
Genau,
ja.
Und da on top, wenn das dann auch alles geleistet wurde, geht es dann in die späteren Zertifizierungen für die Spürhund ja, Gebiete rein und das ist dann so das, was sich auch regelmäßig wiederholt. Also die machen auch alle 24 Monate sozusagen ihren TÜV. Da wird immer wieder drauf geguckt, ob das immer noch gegeben ist. Und so ist das ein fortlaufender Prozess.
Ja, und nicht nur die Tiere müssen lernen, auch die Menschen. Ne? Ja. Also da kann ich mir auch vorstellen, ne, dass da mal der ein oder andere besser geeignet ist als der andere.
Gehört absolut dazu, ne? Absolut.
Und die suchen sich wahrscheinlich auch gegenseitig aus, ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn da jetzt jemand kommt, der Diensthundführer wird oder schon ist und braucht einen neuen, weil vielleicht der Alte irgendwann mal in Pension gehen darf, dann läuft das wahrscheinlich so ab, dass die sich die angucken und dann
meistens suchen sich eine sehr romantische Vorstellung gerade.
Doch, ich glaube schon, das muss ja passen. Die sollen ja ein Team werden, also, eine Einheit, ne?
Das ist ja schon so,
oder ist das wieder also,
man kann ja keinem was... Ich sage jetzt mal anhand geben, wo er nicht wirklich von überzeugt ist, weil das wäre jetzt auch für das Tier nachher nicht schön.
Guck mal, er versucht es jetzt diplomatisch auszudrücken.
Deswegen haben wir schon mehrere Termine, wo unsere Diensthundführenden natürlich vorher die Chance haben, einfach mal den ganzen Wurf zu sichten. Mhm. Was wir aber machen, ist, dass wir sehr eng die Trainer, die Kollegen begleiten, aber auch die Kollegen selber natürlich immer ja so ein bisschen versuchen, auf den passenden Hund auch auszurichten. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn jemand sagt, ah, der hat die schönste Fellfarbe oder der ist so tapsig, den hätte ich gerne. Man weiß aber, dass der zum Beispiel vom Charakter gar nicht unbedingt zu dem Kollegen oder der Kollegin passen würde. Und das geht auch in der Regel sehr, sehr gut aus. Also da haben wir immer gute Erfahrungen mitgemacht, so wie es bis jetzt gelaufen ist.
Aber ich könnte mir vorstellen, also ich dürfte wahrscheinlich nicht in so eine Wurfkiste reingucken, weil so tapsige Welpen,
ja, meistens
Babys
wollen sowieso alle mitnehmen. Also
ja, das ist genau.
Ist dann so, ne? Irgendwen muss man zurücklassen, das ist so.
Ja.
Aber es geht auch sehr viel um, ja, im besten Fall auch süß, aber nicht nur bei euch.
Ja, also da wird schon drauf geguckt, wie bewegt sich der Hund so in der Meute, wie bewegt er sich auch alleine. Und da merkt man dann, also die jüngeren Hundeführer und Hundeführerinnen, die haben natürlich noch nicht so das Erfahrungswissen, um das einschätzen zu können. Aber die, die jetzt vielleicht schon ihren zweiten oder dritten Hund mitnehmen und auch die Trainer, die da drauf gucken, die haben natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz und die haben dann auch so, ich sag mal, ein eigenes Portfolio, was sie dann ganz gerne mitnehmen möchten. Und haken dann für sich auch eigentlich immer so eine Checkliste ab, was denn wichtig ist bei den Welpen, wie die sich so zeigen. Deswegen stellen wir die dann auch relativ breit vor, auf einem großen Umweltparcours. Dann werden Spielsequenzen gezeigt. Dann werden auch kleinere Schutzdienstsequenzen schon gezeigt, wo die erstmal spielerisch in so einem Jutekissen zum Beispiel beißen. Und daraus ziehen die sich dann ihre Schlüsse und sagen dann eigentlich, ja, den und den Hund hätten wir ganz gerne. Und wenn wir dann auch sagen, ja, das können wir uns vorstellen, das passt, werden die Teams zusammengeführt. Und dann begleiten wir das natürlich auch noch weiterhin. Mhm. Also bis dann nachher wirklich diese 12 bis 14 Monate Zertifizierung da ist in dem Lebensalter, sind wir da immer eng dran und versuchen natürlich auch Hilfestellungen zu geben, wo irgendwo vielleicht mal ein paar kleine Fragezeichen aufploppen.
Absolut. Apropos Fragezeichen, Daniel. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ein Hund mal angekauft wird und der ist aus irgendwelchen Gründen jetzt doch nicht geeignet für den Dienst?
Ja, das kann natürlich passieren. Also in der Regel geht es gut, wenn diese, ich sage jetzt mal, Veranlagungszertifizierung durchgeführt wurde. Vereinzelte Fälle haben wir immer mal, wo man im Nachgang feststellt, passt dann doch nicht so ganz, wir können den nicht zur eigentlichen Prüfung vorstellen. Und dann vermitteln wir die eigentlich in den Privatsektor. Also das ist dann so, da gibt es auch verschiedene Privatpersonen, die bei uns auf einer Liste stehen, die da einfach Spaß dran haben, die auch gerne einen Hund nehmen, weil sie mit Hunden arbeiten, ob sie jetzt Agility machen oder im Rettungsbereich unterwegs sind. Also gerade DRK hat ja auch viele Freiwillige, die da mit dabei sind, die dann immer gerne Hunde nehmen, die gewisses Potenzial haben und es ist dann meistens so, dass die gerne suchen, auch sehr agil sind, aber zum Beispiel im Nachgang doch nicht so richtig diese Charakterstärke haben, die wir benötigen, um auch im Schutzdienst tätig zu sein. Und ja, dann sind die eigentlich glücklich aufgehoben, zum Beispiel bei einer Rettungshundestaffel oder beim Privatmann, der vielleicht einfach Agility oder ähnliche Geschichten als Sport mit den Tieren machen möchte.
Ja. Agility ist sein dritter Vorname. Julian.
Wird schon unruhig, ne?
Ja, man hat es schon knistern gehört im Hintergrund. Ja. Das ist ja unser Mann des Vertrauens für die Rubrik.
Ganz genau. True or Untrue Crime. Danke für die Anmoderation. Wir haben es im Vorfeld erklärt, Daniel. Ich werde jetzt zwei Geschichten vorlesen. Eine davon ist wahr, die andere ist nicht wahr. Und ihr drei habt jetzt die Aufgabe, genau das ein bisschen miteinander zu beraten und euch nachher festzulegen. Ihr müsst nicht eine gemeinsame Meinung haben, sondern könnt jeder für sich entscheiden, welche Geschichte denn nun stimmt und welche nicht. Ich lese Nummer 1 vor. Auf einem Volksfest in Nordrhein-Westfalen
wurde...
Okay, dann die nächste. Auf einem Volksfest in Nordrhein-Westfalen wurde ein Imbissstand bestohlen. Allerdings nicht etwa die Kasse, sondern eine über 4 Meter lange künstliche Bratwurstkette, die zur Dekoration über dem Stand hing. Die Täter, verkleidet als Sicherheitsdienst, demontierten die Wurstattrappe in der Nacht professionell mit einem Akkuschrauber und verluden sie in einen Transporter. Erst am nächsten Tag bemerkte der Imbissbetreiber den Diebstahl. Kurios! Die Bratwurstkette tauchte einige Tage später bei einem Karnevalswagen in Köln wieder auf. Als neues Aushängeschild eines Wagenbauvereins. Das ist Geschichte Nummer 1.
Also Geschichte, da hat er sich ja schon verraten. Ne?
Geschichte Nummer 2. Im Jahr 2023 ereignete sich in Münster ein besonders skurriler Einbruch. Ein 17-jähriger Jugendlicher verschaffte sich Zugang zu einer Wohnung, offenbar mit der Absicht, Wertgegenstände wie Handy, Kleidung oder auch Tabak zu stehlen. Nachdem er die Wohnung durchwühlt hatte, entschied er sich jedoch, ein heißes Bad zu nehmen. Als der Wohnungsinhaber nach Hause kam, fand er den Einbrecher entspannt in seiner Badewanne vor. Der Jugendliche hatte sich sogar wieder angezogen, als die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen ihn fest und der Vorfall sorgte für einiges Schmunzeln in den Medien. Das wäre Geschichte Nummer 2. Stimmt nun also Geschichte Nummer 1, die Bratwurstkette, oder Geschichte Nummer 2, das heiße Bad?
Der Gast darf als erstes, Daniel.
Markus, sag ich schon. Ich bin schon völlig irritiert. Das war der aus der letzten Folge.
Aber
Daniel,
das kann doch nicht so schwer
die Geschichten,
sein.
Die bringen mich völlig
das
auseinander.
Kann nicht so schwer
hier.
Sein. Ich habe schon eine Idee, ich habe eine Tendenz.
Ich auch.
Ja. Ja, ich find die Badewanne, die finde ich super. Also das ist eine hervorragende Geschichte. Das ist sehr sympathisch.
Das ist so aus dem Leben.
Da kann man, glaube ich, einfach nicht widerstehen, egal was man da gerade so als Tatmittel oder vielleicht auch als Tatbeute erwartet, wenn die heiße Badewanne wartet.
Ja.
Du auch, Eda?
Ich bin auch total bei 2, aber ich muss was zur Geschichte 1 sagen.
Bitte.
Die kann nur von Julian kommen. Als Fortuna Düsseldorf-Fan hat er sich das mit Köln nämlich schön ausgedacht, weil man hätte auch den Düsseldorfer Karnevalsumzug nehmen können. Aber nein, er hat den Kölner genommen, den Rosenmontagsumzug in Köln. Und deswegen kann die nicht stimmen.
Interessant, dass wir uns wirklich, wir waren uns, glaube ich, noch nie alle so einig. Ich war auch direkt bei der Badewanne, weil ich glaube, so sind die Menschen.
Ich breche aber ab, wenn er jetzt sagt, das ist Geschichte 1, wird nie im Leben sein, ist die Badewanne. Ja. Julian?
Die Geschichte Nummer 2 ist die richtige Geschichte, denn die hat sich tatsächlich so zugetragen und ist auch jetzt noch zu finden unter den Top 5 kuriosesten Einbrüchen und kann man sich sehr gerne ergoogeln. Also ja, er hat das heiße Bad genommen und die Bratwurstkette war frei erfunden. Übrigens nicht mit Einfluss von mir, sondern von ChatGPT.
Warte mal, du wolltest schon wieder weg, Julian. Ich habe 2 kurze Nachfragen, weil du ja aus dem Münsterland kommst. Warst du das mit der Badewanne?
Also ich nehme tatsächlich direkt eine heiße Badewanne und ich bin auch aus dem Münsterland. Aber in dem Fall war ich es nicht. 2023 habe ich ein Alibi, da war ich komplett nicht da.
Okay. Glauben wir Ihnen das mal.
Ich habe mal einen Einbruch aufgenommen in einem Einfamilienhaus. Das war ganz gemein, weil der Täter hat sich schön noch Butterbrot geschmiert. Konnten wir feststellen, das war jetzt nicht so schlimm. Aber viel schlimmer fand ich, der hat die Weihnachtskalender der Kinder leer gefuttert oder mitgenommen. Das fand ich nicht fair.
Das ist auch nicht in Ordnung.
Der Einbruch war schon nicht gut, keine gute Idee. Aber dann noch den Kindern die Weihnachtskalender leer zu machen, das ist gemein, Adventskalender.
Dem ist wenig hinzuzufügen. Wir müssen jetzt irgendwie wieder zu den Hunden kommen.
Ja.
Aber das kriegen wir auch hin. Und zwar einfach mit der Frage, wie lange dauert denn eigentlich die Grundausbildung eines Diensthundes?
Das ist individuell. Also grob kann man eigentlich sagen, 12 bis 14 Monate, habe ich ja gerade schon gesagt, ist so die erste Zertifizierung so als Richtschnur eingezogen.
Ja.
Und dann geht's ja in die weitere Vorbereitung und ja, da also 18 bis 24 Monate, bis die erste Prüfung drauf ist. Und also es gibt Hunde, die sind schneller, einfach weil sie von der Physis oder vielleicht auch vom Kopf weiter sind oder weil die Hundeführenden ein gutes Händchen haben. Es gibt aber auch Hunde, die sind ein bisschen langsamer, die brauchen dann so bis sie 2,5 Jahre alt sind, bis sie wirklich die erste Prüfung drauf haben. Und ich glaube, das macht uns mittlerweile im Training auch echt aus, dass wir da sehr individuell auf die einzelnen Teams immer eingehen und das dann dementsprechend auch ans Ziel bringen.
Ja, und mit den Herrchen und Frauchen, wie lange sieht es da mit den Prüfungen aus?
Ja, die machen ja mehrere Lehrgänge, die sie da durchlaufen müssen.
Weil könnte ja einer hellhörig geworden sein.
Ja, das also startet eigentlich damit, dass die erst bei uns so eine Art Grundbesoldung bekommen, einen Führerschein machen müssen. Das dauert insgesamt 10 Tage. Da machen sie so einen kleinen Sachkundenachweis, das ist eine Abschlussarbeit. Und ab dann dürfen sie einen Diensthund übernehmen. Dann dauert das eine gewisse Zeit, meistens so 3 bis 6 Monate, bis das Team zusammengefunden hat und auch schon so die ersten Geschichten zusammen durchgearbeitet hat. Und dann kommen die nochmal zu uns auf den eigentlichen Einführungslehrgang für Diensthundführende, wo die dann den Bereich rund um den Schutzdienst im Prinzip selber erlernen und natürlich auch der Hund entsprechend mit ausgebildet wird. Und das sind dann nochmal 50 Tage, die da am Stück durchlaufen. Und dann wird das meistens oder in den meisten Fällen, sagen wir mal so, auch direkt mit einer abschließenden Zertifizierung gekrönt und ab dann sind sie einsatzfähig. Damit geht dann das richtige Lernen los, weil ab dem ersten Einsatz kommen dann so die Hühnerleitern und alle möglichen Erfahrungen, die man so hat, die einen natürlich prägen und auch für die zukünftigen Trainings einfach mit weiterem Wissen ausstatten.
Ja, ich hatte gerade eine total coole Frage, aber ich sehe es mir schon wieder. Ich werde, glaube ich, nicht mehr jünger. Ich muss mal so ein Brain-Training machen. Aber wie lange sind denn die Hunde so ungefähr im Dienst? Also wie alt werden die? Das kann man wahrscheinlich auch nicht pauschal sagen, aber die gehen ja jetzt nicht mit 3 Jahren in Ruhestand so ungefähr.
Nein, also sagen wir, Schnittmenge würde ich sagen, ist so 7 bis 9 Jahre, eher Richtung 9 Jahre. Mhm. Wir haben aber auch einzelne Hunde, die wirklich mit 11 teilweise noch als Spürhunde unterwegs sind und auch wirklich noch fit sind. Es gibt aber auch mal vereinzelt Hunde, die so mit 6, 6,5 vielleicht einfach aufgrund, ob es ein Verschleiß ist oder dann doch irgendwie ein Ellbogen nicht mehr so richtig funktioniert, dass sie deswegen rausgenommen werden, einfach weil man will die Tiere ja auch nicht überstrapazieren. Mhm. Also wenn wir da feststellen und der Tierarzt sagt, das wird ein bisschen grenzwertig, dann gucken wir eher das, was sie aussondern und nachersatzpassend ranführen. Und das wäre dann so eigentlich die Schnittmenge, dass man so sagen kann, 7 bis 9 Jahre.
Und die leben ja bei ihren Diensthundführern, privat zu Hause. Richtig. Und wenn jetzt so ein Hundchen in Rente geht, dann bleiben die auch hoffentlich da.
Genau, also in der Regel ist es so, dass sie bei den Diensthundführenden bleiben. Mhm. Kann ich auch wieder so am eigenen Beispiel sagen. Also zu meiner Hochzeit hatte ich 4 Hunde zu Hause, 2 private plus noch die beiden dienstlichen. So, und wenn du dann irgendwann an den Punkt kommst, dass der erste ausgesondert werden muss und schon wieder mindestens 1, vielleicht sogar 2 Nachersatzhunde anstehen, dann wird es ein bisschen drubbelig zu Hause.
Ja, ja.
Und für solche Fälle haben wir aber auch immer viele erfahrene, mittlerweile pensionierte Diensthundführer in der Hinterhand, die immer froh sind, wenn sie mal noch einen Hund wieder übernehmen können, der vielleicht auch ein bisschen lebensälter ist. Und so hatte ich zum Beispiel selber meinen eigenen alten ersten Diensthund an erfahrenen Diensthundführer aus meiner Ursprungsbehörde abgegeben, wo der noch bis zu seinem 13. Lebensjahr ein super glückliches Leben führte. Beide zusammen in Pension.
Haben eine Win-Win-Win-Situation für euch alle.
Ja, da wird man den Tieren dann auch gerecht und alle sind zufrieden.
Ja, weil du kannst sie ja nicht jedem geben, ne? Also es schränkt ja auch irgendwo ein, wenn du in Urlaub fahren willst. Du kannst ja nicht sagen, liebe Nachbarin, kümmere dich mal bitte um den Hund. Nee,
das geht nicht. Aber es gibt sicherlich Diensthunde, die sind relativ
total
gut und offen, strukturiert auch im häuslichen Umfeld. Mhm. Aber auch da hatte ich beide Beispiele zu Hause. Also meine letzte Diensthündin, die konnte ich morgens habe ich die ins Schlafzimmer von unserer Tochter geschickt, dann hatte ich die aus dem Bett geschmissen. Dann kam die zusammen mit der zum Frühstück, das war alles Taco und entspannt. Mit meinem ersten Diensthund war es halt so, da konnte ich noch nicht mal jetzt meine Frau oder meine Tochter unbedingt alleine lassen, weil der ein Mann gebrüllt war, sage ich jetzt mal. Ne? Und da muss man sich auch so ein bisschen drauf einstellen, also das häusliche Umfeld auch drauf einstellen, das ist alles machbar. Ist sicherlich auch mit Entbehrungen verbunden, aber das ist dann das, wo es irgendwo so...
Da entscheidet man sich ja für.
Genau.
Ich habe meine Frage wieder gefunden.
Ich habe es dir angesehen. Jetzt hast du natürlich eine unheimliche Erwartungshaltung geschürt, was jetzt für eine unfassbar krasse Frage kommt.
Ach, so wild,
aber wir sind alle gespannt.
So wild ist es gar nicht. Nein, ich wollte nur fragen, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich total spannend, jetzt haben ja schon manche bestimmt auch die anderen Folgen zum Thema Diensthunde gehört. Braucht man denn unbedingt vorher schon Hundeerfahrung oder was würdest du sagen, muss man denn unbedingt mitbringen, wenn man Diensthundführer werden möchte? Oder vielleicht auch in dem Bereich Zucht, Ankauf von Diensthunden arbeiten will?
Also man muss, wenn man jetzt Diensthundführer werden möchte, nicht zwingend vor Hundeerfahrung gehabt haben, also im Hundesport gewesen sein oder sowas. Das kann teilweise sogar kontraproduktiv sein. Das ist so ein bisschen das volle Glas.
Wenn man so ein bisschen Blockade dann im Kopf hat.
Anderes Wissen rein, weil wir halt schon ein bisschen anders arbeiten, als es zum Beispiel im Hundesport der Fall ist. Also wir haben andere Anforderungen an die Hunde. Aber es macht schon Sinn, dass man sich zumindest mit den Tagesabläufen vielleicht so ein bisschen auskennt. Also das ist halt nicht so, dass ich dann unbedingt immer so aufstehen kann, wie ich möchte und so ins Bett gehen kann, wie ich möchte, sondern so ein Tier fordert einen natürlich so ein bisschen, hat auch seine eigenen festen Strukturen über den Tag und auch sowas wie Urlaubsplanung, ne, das ist halt alles nicht mehr ganz so frei dann. Wenn man sich das vorstellen kann, sich darauf einlassen kann und vielleicht einfach privat schon mal einen Hund hatte und diese Abläufe so ein bisschen kennt, ist das förderlich. Aber es ist jetzt auch kein Ausschlussgrund, wenn man da total unbedarft ist und hat noch nie selber einen Hund gehabt, wenn man sich so ein bisschen drauf einlassen kann und ja, das vielleicht auch aus dem Familienkreis kennt oder von Freunden, Bekannten. Also sind mehrere Diensthundführende bei uns, die vorher überhaupt keinen Kontakt zu Hunden hatten, aber selber ein sehr, sehr gutes Händchen für das Tier einfach haben und auch sehr gut mit klarkommen. Das hat dann so ein bisschen was mit Talent auch einfach zu tun. Und ich glaube, das Bauchgefühl ist also der korrekte Richtungsgeber.
Und um so ein bisschen zu schnuppern, würdest du wahrscheinlich auch eine Hospitation...
Auf jeden Fall. Genau. Also ja. Hospitationen stehen bei uns sogar im Erlass drin. Wir haben ja so einen eigenen Erlass fürs Diensthundwesen, das Handbuch Diensthundwesen. Und da wird schon empfohlen, dass so 2 Wochen wären ganz gut, wenn man das macht. Einfach damit man da alle Facetten für sich mal entdecken konnte. Und damit natürlich auch die Kollegen der Staffel einem einmal so ein breites Spektrum zeigen können. Weil es bringt nichts, wenn man sich nachher auf sowas einlässt und stellt dann vielleicht nach einem halben Jahr fest, ist doch nicht das Richtige. Da hat man dann schon sehr, sehr viel Zeit auch einfach investiert und das sollte im Vorfeld dann klar sein.
Ich meine, kann immer trotzdem passieren. Man kann hospitieren, kann sagen, boah, ist super, toll, ist voll meins und dann macht man es und merkt dann vielleicht trotzdem, ist nicht mehr. Das kann ja auch passieren, aber durch diese Hospitation kann man das so ein bisschen vielleicht schon mal vorher eingrenzen.
Du grinst wieder so, hast du noch eine tolle Frage?
Ich grinse dich nur zurück.
Nein, also es ist ja tatsächlich total wichtig, auch der Punkt, Daniel, den du nochmal gesagt hast. Ich glaube, was man halt nicht unterschätzen darf, ist, dass es wirklich im Prinzip ein 24-7-Job ist.
Ja, absolut. Also die Hunde sind ganz tägig bei den Diensthundführenden und auch jeden Tag im Jahr. Und es gibt die Möglichkeit, den Diensthund natürlich irgendwohin abzugeben, in eine Pension oder jetzt auch bei uns in die zentrale Zwingeranlage. Dafür haben wir extra Tierpfleger. Wir haben Urlaubszwinger, wo die Kollegen die Tiere dann einstellen können.
Auch eine gute Info, weiß vielleicht auch nicht jeder.
Da muss man sich dann einfach natürlich auch im Training mal mit auseinandersetzen, dass der Hund dann nicht so auf einmal vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Ne? Also da sind wir auch für ansprechbar.
Ist aber wahrscheinlich auch nichts für jede Woche, ne? Wenn ich jetzt sage, oder?
Also muss man schon, wenn es einmal der Urlaub im Jahr ist, so der Haupturlaub, ist das alles machbar und gut. Wenn man natürlich jedes Wochenende in Anspruch nehmen will, wird es irgendwann schwierig und auch nicht mehr so schön für den Hund.
Ihr seid ja keine Hundepension,
genau.
Ne?
Ist nachvollziehbar. Also, eigener Erfahrung kann ich aber auch sagen, also die wenigsten Diensthundführenden würden das so dauerhaft in Anspruch nehmen wollen, weil eigentlich haben viele ihre Tiere auch gerne mit dabei und nehmen sie einfach mit in Urlaub und fahren dann halt eher nach Dänemark oder nach Schweden, also da, wo das ein bisschen unkomplizierter ist.
Oder mit dem Wohnmobil einfach irgendwie in die Berge, genau. Ne?
Wie Ela zum Beispiel. Ela hat ein Wohnmobil, ja, aber keinen Hund. Ela,
nee, hätte ich sehr, sehr gerne.
Ja, hier, ich hätte da einen Kontakt
an dich. Wir sitzen an der Quelle, wir wollen uns das vermitteln.
Also. Ja, aber ist halt mein Mann, ist da der Haken.
Ach so, wie so oft im Leben, ja. Der Sven ist ja auch Polizist, der ist Motorradpolizist, genau. Das dürfen wir ja hier sagen.
Ist ja kein Geheimnis, er war ja auch schon hier.
Eben, aber ist dann, da muss ich ja wirklich mal nachfragen, also was ist das Problem, Ella?
Ja, der mag schon Hunde tatsächlich, ne? Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich mal mit ihm drüber reden, wie das mit so einem Diensthund wäre, das habe ich noch nicht besprochen. Was ich mal wollte war, aber gibt's ja leider nicht mehr, meine Idee war, ich mache ja Verkehrsunfallprävention und Opferschutz, ich hätte gerne einen Opferschutzhund gehabt. Aber die gibt es ja im Land, glaube ich, nicht mehr, wenn ich mich da nicht falsch informiert habe.
Ich denke, Daniel
wird es
wissen. Also wenn es einer weiß hier in dem Raum, dann ist
es
Daniel.
Es gab ja auch nicht viele. Das waren so kleine, knuffige Paketchen.
Das Diensthundwesen an sich ist ja, sag mal, zentral organisiert über den Erlass. Also da ist den KPB ja zugeschrieben, wie viele Hunde, die von welcher Art, ich sag mal, vorhalten sollen. Und die Opferschutzhunde waren ja damals, so eine leichte Quereingabe von einzelnen KPBen, wo man mal so ein Projekt gefahren hat, das auch entwickelt hat, was aber nie, den Sprung auf die große Bühne geschafft hat. Da ist, glaube ich, im Moment dieses Projekt erstmal so geschlossen worden, aber ob das jetzt dauerhaft so bleibt, muss man vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine KPB, die dann nochmal nach vorne springt, weil sie gute Erfahrungen hatten.
Ja, tatsächlich. Das, was ich gehört habe, ist das wirklich bei den Betroffenen gut angekommen. Ne? Weil die Hunde das kennt ja jeder, ist ja so, ich hatte früher auch 2 Hunde und wenn man beim Tierarzt sitzt, beim Arzt sitzen alle nur da und warten, wann komme ich endlich dran. Beim Tierarzt ist man sofort im Gespräch. Ne? Und Tiere sind halt einfach Türöffner und das ist so. Und gerade wenn ich jetzt mal so an Opferschutzhunde denke oder wir mit Kindern auch viel arbeiten und die sind nicht zugänglich, mit so einem Hund knackst du die meisten alle. So. Und warum wir keinen Hund haben, ist einfach, weil wir beide im Tagesdienst sind und wir brauchen uns keinen Hund anschaffen. Ich gehe morgens um 6 aus dem Haus und komme um 4:30 wieder. Was sollen wir zwischendurch mit dem Hund machen? Also wir haben mal von Freunden einen Pflegehund gehabt. Da habe ich Tagesdienst gemacht, mein Mann hat Spätdienst gehabt. Da haben wir uns guten Morgen und gute Nacht gesagt. Dafür opfere ich aber nicht meine Beziehung, nur um einen Hund zu haben.
Musst du dich halt entscheiden, Ela, Sven oder ein Hund?
Dann, aber das müsst ihr zu Hause nochmal. Das ist eindeutig geklärt. Natürlich. Da muss ich auch gar nicht überlegen.
Ja. Er freut sich, wenn er es jetzt hört.
Der Hund, ne?
Natürlich.
Ja.
Das wäre jetzt der Hammer.
Grüße gehen raus, ja, Hase.
Sven, von der Motorradpolizei im Rheinisch-Bergischen Kreis, das dürfen wir auch sagen. Aber wir sind jetzt hier immer noch in Selm und wir sind immer noch mit Daniel unterwegs. Und Daniel, du hast es natürlich auch geschafft, das ist ja ganz klar.
Auf jeden Fall.
In unser Freundesbuch Brudis und Schwestis.
Vielen Dank.
Du darfst einfach nur antworten.
Ja.
Wir fangen jetzt ganz klein an. Name?
Daniel.
Dienstgrad?
Polizeihauptkommissar.
Behörde?
LAFP NRW.
Dienstjahre?
Ui, nur 22, bald 23.
Warum bist du Polizist geworden?
Stand irgendwie von Anfang an immer fest. Ich komme allerdings auch aus einer Polizistenfamilie, hat sich so ein bisschen durchgeerbt.
Dein Lieblingsfahrzeug bei der Polizei, im Dienst, ja, ist ja beides.
Der große Bulli mit vielen Hundeboxen.
Welches Hobby hilft dir nach der Arbeit abzuschalten?
Rasenmähen.
Lieblingsessen im Spätdienst?
Salat.
Lieblingspolizeifilm oder Serie?
Oh, das ist schwierig. Gucke ich eigentlich gar nicht. So Rookie habe ich zuletzt geguckt, das fand ich gut.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Eigentlich, dass man weiter so den Spaß am Diensthundwesen behält, wie jetzt auch. Da habe ich mich gut reingefunden und ich hoffe, dass ich das bis zum Ende durchziehen kann.
Ein Spruch, der dich motiviert?
Tja, gute Frage. Ich bin eigentlich immer motiviert.
Auch kein Nachteil. Was würdest du tun, wenn du kein Polizist wärst?
Dann wäre ich wahrscheinlich Zimmermann.
Was ist dein lustigster Spitzname im Dienst?
Spitznamen haben wir so eigentlich gar nicht. Also ich jetzt zumindest keinen. Nee, ich bin eigentlich immer nur der Daniel.
Okay. Guck mal. Akzeptieren wir natürlich auch.
Das bin ich auch. Und der
du bist keine Idee.
Daniel, du gehst jetzt Rasenmähen, oder?
Naja, habe ich gestern schon gemacht. Aber das ist wirklich immer ein bisschen meditativ bei unserem Garten hinten, weil die Hunde, die flügen ja auch viel um. Und deswegen hat man da dann so, kann man das alles wieder schön machen und dann ist das gut.
Wir sagen danke.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja,
danke, dass ich da sein durfte.
Grüße an alle Hunde nach Schlossholte.
Stunkbrock.
Auf jeden Fall.
Daniel!
Nein, ich dachte, vielleicht hast du noch einen am Ende.
Wir wünschen allen noch einen schönen Tag.
Auch im Schloss heute.
Stuckenbrock.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Daniel!